Wenn man ein Haus baut, dann ist das Dach das Letzte vom Rohbau, was draufgesetzt wird. Ohne das Dach erkennt man nicht wirklich, ob das Haus fertig ist. Erst wenn das Dach drauf ist, kann man sagen, dass aus dem Haus ein Haus geworden ist. Alles andere sieht immer nach Bauruine aus. Sieht aus, als wenn das Geld ausgegangen wäre. Sieht aus, wie wenn jemand geplant hat und nicht bis zum Ende durchgekommen ist. Und solche Dächer, solche Dachstühle, die werden nicht nur für bis zur nächsten Renovierung gebaut, sondern Dächer werden für Jahrzehnte gebaut. Die meisten Dachstühle, die gut konstruiert sind, halten Jahrhunderte. Meine Großeltern leben in einem Haus, der Dachstuhl, der ist über 250 Jahre alt. Und das ist in Deutschland kaum etwas. Deswegen beneiden uns Amerikaner, weil Häuser, Fachwerkhäuser über Jahrzehnte, über Jahrhunderte halten. Und genauso zeigt auch das Dach bei deinem geistlichen Haus, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist und zur Landung ansetzt, was siehst du dann? Schade, hier sieht man es kaum. Man sieht so die Dächer von oben. Und so stelle ich mir das auch bei Gott vor. Das ist jetzt Berlin. Ihr seht, das Einzige, was man sehen kann, ist vielleicht ein bisschen der Fernsehturm. So ein kleiner dunkler Strich. Mehr ist nicht zu sehen. Und wenn du im Landeanflug bist, das Erste, was du von Häusern wahrnimmst, ist das Dach. Und dann siehst du, okay, hier ist was zum Abschluss gekommen. Und das Dach ist so ein unglaublich wichtiger Teil. Es kümmert sich kaum jemand um das Dach eines Hauses. Aber jeden ärgert es, wenn es durchtropft. Jeder merkt, hey, das Dach muss dicht sein. Und deswegen war es auch hier bei der Kapelle so. Das Erste, nachdem die Kapelle gekauft worden ist, ist, man hat das Dach in Ordnung gebracht. Denn wenn einmal das Wasser vom Dach an den richtigen Stellen abgeleitet wird, dann kann man sagen, das Haus wird langsam wieder trocken oder bleibt trocken. Und dann kann man sich darum kümmern, die Wände trocken zu legen oder was auch immer. Wenn man also ein Haus kauft, was schon älter ist, es geht um das Dach. Und deshalb geht es in den letzten beiden Predigten von Smart Builder um das Dach. Die stabilsten Dächer, die haben zwei Seiten. Die stabilsten Dächer sind Spitzdächer. Hier in Berlin haben wir ganz viele Flachdächer. Und wisst ihr warum? Weil wir in einer Region wohnen, wo die Schneelast nicht so hoch ist. Es gibt Regionen in Deutschland, da kann man nicht guten Gewissens ein Flachdach bauen. Weil die Schneelast einfach zu hoch ist. Viele von euch kennen noch die Bilder Bad Reichenhall, die Eislaufhalle, wo das Dach eingestürzt ist. Kaum jemand hat es vernommen, dass es letztes Jahr in Tschechien auch wieder passiert ist. Bei einer Indoor-Veranstaltung ist das Dach einer Turnhalle einfach eingestürzt, unter den Schneemassen. Und wenn das Dach zu flach ist, muss man den Schnee wegräumen. Das kann die Belastung nicht standhalten. Okay, Bad Reichenhall, man sagt, es lag an dem Leim, den man genommen hat, um diese Leimhölzer, diese endloslangen Balken zu verbinden. Und die Feuchtigkeit in der Eislaufhalle, die immer da ist, hat irgendwas aus dem Leim herausgelöst, wodurch dieser weich geworden ist und nachgegeben hat. Aber man merkt, wenn ein Dach spitz konstruiert ist, dann brauchst du kein Leimholz. Dann nimmst du das, was im Wald steht. Bäume, so wie sie sind. Und so ist seit Jahrhunderten gebaut worden. Denn diese Spitzdächer, die sind am stabilsten, wenn sie gleichmäßig sind. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, dass alle Prinzipien des Lebens Gottes, des Lebens mit Gott, von Spiritualität, die kann man auf zwei Dinge zusammenbringen. Das ist ganz einfach zu merken. Und es gibt diese Verse aus Matthäus 22, Vers 37 bis 40, die ich gerne lesen möchte. Die bilden den Einstieg in die Predigt heute. Wird nicht der Predigttext sein, aber ein Einstieg. Einfach so als Lagebestimmung. Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Dort heißt es, Jesus antwortete ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten erfüllen. Und das ist wie so ein Dach. Es gibt diese zwei Seiten. Und wenn diese beiden Seiten gut ausgebildet sind, wenn diese beiden Seiten gleich stark sind, dann ist das Dach stabil. Wenn das Ganze flach ist, trägt es wenig. Aber wenn das stabil ist, wenn das gleich ausgebildet ist und eine gewisse Dachneigung aufweist, dann kann der Schnee fallen, dann kann der Regen raufprasseln und du wirst kein Problem mit der Schneelast haben, du wirst kein Problem damit haben, dass das Regenwasser nicht abgeleitet werden kann, weil in der Mitte vielleicht die Abflüsse verstopft sind oder weil es einfach zu viel Regen ist, was abgeleitet werden muss. Wenn das Dach ein Dach ist, ein Spitzdach ist, zwei Seiten gut ausgebildet in allen Variationen, klar, ne? Man kann da noch eine Gaube draufsetzen, ihr kennt die Variationen, oder ein rundes Spitzdach, so halbkreisförmige Dachbögen. Wenn das gut ausgebildet ist, dann ist das Dach stabil, dann läuft das. Und diese beiden Seiten des Daches, diese beiden Seiten des Daches kann man sehen, die eine Seite Gott zu lieben und die andere Seite den Nächsten zu lieben. Das sind so diese beiden letzten Predigten in dieser Reihe Smart Builder. Heute beschäftigen wir uns mit dieser rechten Seite des Daches hier, nämlich wie liebe ich meinen Nächsten oder wie ich das Thema der Predigt genannt habe, öffentlich glauben, missional leben. Begriffe klären wir dann noch, aber ich werfe sie jetzt an der Stelle schon mal herein. Heute beschäftigen wir uns also damit, wie wir den Nächsten lieben wie mich selbst. Oder eben das Thema heute der Predigt, öffentlich glauben, missional leben. Um diesen Themenkomplex zu erforschen, ich habe ja gesagt, dieser Text, den wir gerade gelesen haben, Matthäus 22, war nur der Einstieg. Und ich möchte mit euch einen anderen Text, einen Bibeltext lesen, wo es genau darum geht, aus dem Hebräerbrief. Der Autor des Hebräerbriefes, wir kennen ihn nicht mit Namen, es gibt Vermutungen, dass es Paulus gewesen ist, aber keiner kann es so 100% sagen. Der Autor des Hebräerbriefes, der vergleicht im dritten Kapitel Jesus mit Mose. Die Hebräer, das sind jüdische Mitbürger gewesen, waren Juden, das sind Leute aus dem Volk Israel. Und sie haben ein gewisses Verständnis von ihrer Geschichte. Sie lieben Mose, sie lieben Abraham. Und jetzt sind sie etwas irritiert. Und was ist denn mit diesem Jesus? Wer ist denn dieser Jesus? Und der Autor des Hebräerbriefes, der versucht ihnen nahezubringen, wer dieser Jesus ist. Und er gibt sich richtig viel Mühe dabei und versucht, ganz viele Vergleiche zu ziehen und sagt, hey Leute, ich helfe euch auf die Sprünge, damit ihr versteht, wer Jesus ist. Und dann merkt, wie es ihm ein Anliegen ist. Hey, das, was passiert ist im Jahr 33 nach Christus, wo Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, das verändert die Welt. Und deshalb ist es dem Autor des Hebräerbriefes so wichtig, die Leute dafür zu gewinnen. Und dann schreibt er im dritten Kapitel, und das möchte ich als Text heute lesen. Aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister, auf den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Ihr seid ja auch für Gott ausgesondert und zur Teilnahme an der himmlischen Welt berufen. Haltet euch vor Augen, wie er, also Jesus, wie er dem dient, der ihn eingesetzt hat. In dieser Hinsicht war er wie Mose, der ein treuer Diener für das ganze Haus Gottes war. Ihm jedoch kommt größere Ehre zu als Mose. Denn der Erbauer eines Hauses genießt größeren Ruhm als das Haus. Jedes Haus hat ja einen Erbauer, aber der, der alles erbaut hat, ist Gott. Und wenn Mose sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies, bezieht sich das auf seinen Dienst als Verwalter. Damit war ein Hinweis auf das, was später verkündet werden sollte. Christus aber erweist seine Treue als Sohn und damit als Herr über das Haus Gottes. Und dieses Haus, das sind wir. Vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht und Stolz an der Hoffnung fest, bis wir am Ziel sind. Der Text beschreibt also Gottes Mission in dem Bild unserer Gottesdienstreihe. Nämlich als ein Haus. Gott baut ein Haus. Er errichtet ein Haus für sich selbst. Und streng genommen ist es kein Gebäude, sondern es ist ein Haushalt, es ist eine Familie, es ist ein riesiges Haus, was er baut. Es umspannt die ganze Welt. Er lädt Menschen dazu ein. Und das Haus ist gefüllt von einer Vielfalt von Menschen. Wie wir das jetzt eben gesehen haben, bei unseren Leuten, die jetzt offiziell Gemeindemitglieder sind. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Stile, das gehört zum Haus Gottes dazu. Es ist sozusagen die Einheit der Nationen. Und Gott wohnt in diesem Haus. Und das Haus ist seine Geschichte, es ist Teil seiner Geschichte. Es ist das Haus, das Jesus als seinen Herrn feiert und das sich an Jesus orientiert. Und in dem Haus sind wir wie Brüder und Schwestern. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du in dem Haus, lebst du mit den anderen zusammen als Bruder, als Schwester. Manche werden auch Väter und Mütter genannt. Und das ist der Grund, warum diese ganze Familie existiert, warum diese Familie weiter wächst, warum sie weitergeht. Hebräer 3, Vers 1, der erste Vers, den wir gelesen haben hier, nennt Jesus als den Herrn, als den Apostel und den hohen Priester, den wir bekennen. Apostel, das bedeutet Gesandter. Heute im Sprachgebrauch würden wir sagen, das ist wie ein Missionar, der ist irgendwo hingesandt und er hat einen Auftrag. Und noch bevor es die 12 Apostel gab, noch bevor es den weiteren Kreis der sogenannten Apostel gab, gab Gott einen, den großen Apostel, und das ist Jesus gewesen. Und einige Aspekte von dieser Sendung, von diesem Gesandtsein von Jesus, die möchte ich gerne mit euch ansehen. Die kommen aus dem Text und die kommen aus anderen Texten. wo wir etwas sehen von dem, wie Jesus gesandt ist. Als erstes erkennen wir, das ist dann auf der nächsten Folie zusammengefasst, Jesus wurde als Apostel von uns von Gott eingesetzt. Jesus hat sich nicht selbst ernannt. Und sein Dienst, sein Leben hier auf der Erde, alles, was er getan, gesagt hat, sein Leben, ist untrennbar mit Gott verbunden. Er hatte keine eigene Agenda, sondern er war der Gesandte Gottes. Er hat Gottes Werke getan. Seine Aufgabe war es, das Wirken was von Gott, was schon viel weiter vorne angefangen hat, er sollte das widerspiegeln. Gott hat ihn eingesetzt als Apostel für uns. Und er sollte das verbildlichen, das auf der Erde verbildlichen, was Gott schon längst im Himmel angefangen hat zu tun und was Gott schon längst im Himmel tat, das sollte Jesus auf der Erde zum Vorschein bringen. Verbildlichen, so kann man das vorstellen. Deshalb erinnert er immer wieder daran, Jesus, in seiner Verkündigung, zum Beispiel in Johannes 9, Vers 4, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Das heißt, Jesus hat sich immer wieder auf den bezogen, hat sich immer wieder auf Gott bezogen. Er hat gesagt, ich bin von Gott eingesetzt. Das ist nicht mein Ding hier, das ist nicht mein Wirken hier, sondern es ist Gott. Dann als nächstes sehen wir, dass Jesus uns Gott bezeugt als Apostel. Und er sagt das in Johannes 14, Vers 7 bis 11. Dort wird er gefragt von jemand, der zweifelt, der sich etwas unsicher ist. Wenn ihr erkannt habt, wenn ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und habt ihn bereits gesehen. Und dann sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater. Das genügt uns nicht. Und dann die Antwort, solange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist mein Werk, sagt Jesus. Seine Worte, auch wenn er sie ausgesprochen hat, waren die Worte Gottes, die Gott in dem Moment sagen wollte. Das, was Gott wollte, das beim Menschen ankommt. Und so sind die Worte, die wir über Jesus lesen in der Bibel, das sind Worte von Gott, wo Gott möchte, dass sie bei uns ankommen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird das immer wieder aktuell. Und das merken wir. Wenn wir uns einen Text vornehmen, wenn wir einen Vers lesen und er trifft uns, dann merken wir, wow, plötzlich sind Gottes Worte für mich aktuell geworden. Da ist etwas ins Leben gekommen. Und nicht nur seine Worte und Taten bezeugen Gott, sein ganzer Charakter, seine ganze Integrität, so wie er gelebt hat, so wie er gehandelt hat, so wie er war, sie bezeugen Gott in seinem Wesen, in seiner Liebe, in seiner Freude. Und Jesus hat in der sichtbaren, in der irdischen Realität einfach umgesetzt, wie Gott ist. Und als drittes, Jesus hat sich hingegeben als Apostel. Das finden wir in dieser Doppelbezeichnung, Apostel und Hoherpriester. Hoherpriester, der Autor, ich wollte fast sagen Paulus, aber das weiß man nicht genau, der Autor des Hebräerbriefes, hat ganz bewusst dieses Bild des Hohen Priesters genannt, denn das war eine ganz wichtige Person im Alten Testament. Er stand sozusagen zwischen Mensch und Gott. Im Alten Testament sehen wir, dass der Priester vor Gott steht und für Menschen im Gebet eintritt. Er schlachtet die Lämmer, er legt sie auf den Altar und bietet sie Gott als Sündopfer an und hat um Vergebung gebetet. Und dadurch hat Jesus seinen Auftrag erfüllt, indem er das Opfer selbst geworden ist, was noch viel mehr ist als die hohen Priester. Die hohen Priester haben ein Opfer genommen. Und das Besondere bei Jesus, und das versucht der Autor hier herauszustellen, ist, Jesus ist selbst das Opfer geworden. Er hat sich hingegeben als Apostel, als hoher Priester für die Welt. Das ist das Herausragende an Jesus. Er bot sich selbst an und er sprengt das Blut auf die Leute und reinigt uns, reinigt sie von aller Ungerechtigkeit. Gott ist in einer Mission schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten. Sein Heilsplan, sein Wirken hat schon vor Jahren begonnen, schon viele Jahrhunderte vor Jesus hat Gott begonnen. Schon im Garten Eden fing er an, auf die Menschen zuzugehen und die Distanz zwischen den Menschen, die sich gerade von Gott entfremdet haben, zu überwinden. Und so ist Gott schon seit Jahren auf diesem, ich wollte fast sagen, Trip, um Menschen zu erobern, um Menschen zurückzugewinnen. Das ist sein Leben, das ist seine Familie, die er wieder zusammenbringen möchte. Und so wie Jesus gesandt ist, von Gott Und wie Gott und Vater den Heiligen Geist senden, das sehen wir in Johannes, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. So wie Jesus gesandt ist, so wie der Heilige Geist gesandt ist, so sagt Jesus über uns, so sende ich euch. So sind wir gesandt. Jeder von uns, wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du wie so ein kleiner Jesus. Das klingt vielleicht befremdlich. Und du sagst, Moment, Asche auf mein Haupt. Ich, kleiner Jesus? Nee. Wenn du mich kennen würdest, ich kenne mich genauso. Und weiß, nee, das ist kein Vergleich, den ich mir anmaßen würde. Aber das ist das, was die Bibel aussagt. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir stehen in dieser Sendung mit Jesus in einer Linie. Auf einer Linie sind wir da. Die ganze Geschichte schon seit Jahrhunderten ist Gottes Geschichte. Es ist eine Geschichte des Suchens, des Rettens, des Wiederherstellens, der Schöpfung, die verloren ist, die ruiniert ist. Und das heißt, dass Mission nicht begrenzt werden kann, einfach auf das Evangelisieren von Seelen. Sie geht viel weiter. Die Mission Gottes hat mit Wiederherstellung zu tun. Sie will etwas wieder schön machen. Alles, was dem Fluch der Sünde unterworfen ist und nach Befreiung lechzt, wie Römer 8 es sagt, das will Gott wiederherstellen. Gott ist auf der Mission, jeden Bereich der Schöpfung zu befreien. Alles, was noch dem Verfall ausgeliefert ist, will er wiederherstellen, wieder schön machen. Das, was kaputt ist, wieder zusammenbringen. Das, was getrennt ist, wieder zusammenbringen. Das, was verletzt ist, verbinden. Das ist seine Vision, das will er. Und Gott hat das alles im Blick. Sämtliche Bereiche in unserer Welt, sämtliches Versagen, alles, was kaputt ist, das sieht Gott. Und seit Jahrhunderten ist es sein Bestreben, da reinzugehen. Und er kommt jetzt nicht einfach mit einer riesigen Agenda auf die Welt und sagt, ich mach das jetzt mal. Er hat die Herzen der Menschen erobert in Jesus. Und er will, dass sich das fortpflanzt in unserem Leben. Das ist die Mission Gottes. Und deshalb schafft er ein Haus, deshalb baut er ein Haus, eine Familie, einen Haushalt. Und wie haben wir gelesen in Hebräer 3, Vers 6, Jesus ist der Kopf des Ganzen. Jesus ist das Haupt des Hauses. Und wir sind Teilhaber an dieser himmlischen Berufung. Wir sind dabei. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du Teilhaber dieser himmlischen Berufung. Und das Interessante ist, das ist keine Einladung, jetzt dazu zu kommen, wenn du Jesus nachfolgst, sozusagen jetzt in Level 2 zu gehen in deiner Nachfolge, sondern das ist eine Aussage. Das wird einfach so festgestellt. Wir sind Teilhaber. Es ist eine Tatsache. Das ist keine weitere Option, wenn du sagst, ich folge Jesus nach, okay, jetzt nehme ich noch die Option und die Option, jetzt mache ich das, sondern es ist eine Aussage, es ist eine Realität, in die die Bekenner von Jesus versetzt wurden. Und aufgrund unserer Einheit, aufgrund dieser Einheit mit Jesus, teilen wir seine Sendung, wie wir sie vorhin gesehen haben. Das ist die Missio Dei. Da, die Rechtschreibkorrektur hat das versaut da oben. Normalerweise heißt das Missio Dei, die Mission Gottes. Gott ist auf einer Mission. Und wir, wenn du Jesus nachfolgst, du bist Gottes Partner. 1. Korinther 3 sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes ausgestreckter Arm, Gottes verlängerter Arm. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du bist Gottes ausgestreckter Arm. Und da kommen wir unweigerlich zu unserer Sendung, zum zweiten Teil. A war die Sendung von Jesus, B, das ist unsere Sendung. So wie Jesus eingesetzt ist von Gott, bist du eingesetzt als Apostel für die Welt. Ich spreche jetzt nicht über die Gabel des Apostels, sondern um diese Rolle. Du bist eingesetzt als Apostel für die Welt. Johannes 20, 21, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch, sagt Jesus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, kurz bevor er in den Himmel zurückgeht, seinen Nachfolgern. So wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und er macht dort keinen Qualitätsunterschied und sagt nicht, naja, ihr habt auch so einen ähnlichen Auftrag wie ich. Und ihr solltet so ein bisschen was weifeln. Nein, er sagt, so, genauso wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch aus. Du bist als Gottes Apostel für die Welt eingesetzt. Wir werden Kinder Gottes genannt. Kommt heute übrigens in der Tageslosung vor. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Dieses Apostelsein ist nichts, was du dir verdienen musst und verdienen kannst. Das ist nicht für die besonders Frommen. Das ist nicht für die, die sich besonders angestrengt haben. Das ist auch nichts wie in einer Firma, wo du das am Laufen halten musst, Apostel zu sein, weil sonst der Nächste eingestellt wird, wenn du nicht mehr taugst. Apostel sein gehört zu dem Wesen dazu. Du bist als Apostel Gottes für die Welt eingesetzt. Das ist deine Sendung. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Klar ist das nichts Außergewöhnliches, dass man jetzt elitär denken könnte im Sinn von, es gibt dort eine christliche Elite, die ist auserwählt und das sind so die Retter der Welt. Das wäre ein falsches Verständnis. Es geht darum, dass wir in Demut unsere Sendung ausüben. In Bescheidenheit unsere Sendung ausüben. In Bescheidenheit, aber voller Überzeugung. Wir sind gesandt, die Welt zu verändern. Mit Charakter, mit Worten, mit Taten. So wie es Jesus gemacht hat. Du bist es. Du musst es nicht erst werden, sondern du bist es. Und das will ich dir zusprechen. Das musst du dir nicht erarbeiten. Da musst du dich nicht anstrengen, um das erst zu werden. Da musst du nicht erst einen besonderen Lebensstil führen, sondern der Zuspruch ist, du bist von Gott eingesetzt. Johannes 20, 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Du bist von Jesus gesandt. Und du bezeugst Gott als Apostel. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann bist du Apostel. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und wir bezeugen das, nicht nur mit Taten, sondern mit dem Wesen. Wir sprechen das aus. Die priesterlichen Apostel sind das, die die Welt verändern. Und das ist etwas, was sich nicht tief im Herzen abspielt, sondern das ist etwas, was nach draußen geht, wo sich das Wesen verändert, wo das, was tief im Herzen drin ist, die Überzeugung, die im Herzen drin ist, die Liebe, die im Herzen drin ist, wie die nach draußen drängt. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit öffentlich Glauben. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist privat, aber keine Privatsache. Glaube drängt immer nach außen. Glaube zieht darauf ab, dass er auch ein Ziel im anderen hat. Was heißt es jetzt eigentlich, Gott zu bezeugen? Das ist ja das ganze Paket. Diese Berufung, die ist unsere Identität. Das kommt nicht zusätzlich, das ist nicht eine Option, die du zu deinem Paket dazu buchen kannst, sondern das ist ein All-Inclusive-Paket. Was heißt es denn, Gott zu bezeugen? Ich habe vorhin schon gesagt, es geht um die sogenannte Missio Dei. Wie kann man das am besten verstehen? Wir sind priesterliche Apostel, die die Welt verändern. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Wort missional und Missio Dei in der Theologie und Missiologie ganz neu erforscht worden. Weil man gemerkt hat, es ist total einseitig geworden. Nämlich, es gab so ein paar Missionare irgendwo und dann gab es hier die Kirche. Und dann gab es hier die Kirche und dann gab es auf der anderen Seite meinen Job. Und dann gab es die Kirche und dann gab es meine Hobbys. Und am Sonntag bin ich so und am Montag sieht das anders aus. Und man hat gemerkt, das ist eigentlich total getrennt. Es gibt Kirche und es gibt die Welt, so hat man es manchmal genannt. Und diese Missio Dei ist die Wiederentdeckung. Es geht nicht darum, dass Leute erst in die Welt, von der Welt reinkommen müssen, sondern es geht darum, dass jeder sozusagen die Kirche mit sich trägt. Nicht die Kirche als Institution, sondern den Leib Christi mit sich trägt. Du trägst das mit dir herum. Du bringst das, was Gott ist, zu Menschen. Das heißt, Gesandter zu sein. Das heißt, Gesandter zu sein. Es geht nicht darum, dass hier Kirche ist und dort ist dein Leben und deine Beruf. Es geht nicht darum, dass hier Kirche ist und dort Mission. Jeder ist gesandt von Gott. Und das hat Auswirkungen auf unsere christliche Spiritualität, in unserer pluralistischen Gesellschaft, in der säkulären Gesellschaft. Mir geht es darum, wie können wir es erlernen, dass es normal wird, über den Glauben zu reden? Wie kann es gelingen, dass ich meinen Glauben in Worte fassen kann? Dass ich das, was ich im Glauben erlebe, artikuliere? Wenn ich Gott erlebe, wie kann ich das artikulieren, in Worte fassen? Christliche Spiritualität ist keine privatisierte Religion, sondern es geht darum, öffentlich zu glauben. Sie muss so sein. Es ist eine persönliche Spiritualität, die öffentlich wird, die nicht im Verborgenen bleibt. Das Interessante ist ja, dass wir seit der Aufklärung, seit Kant, seit er so diese zwei Welten voneinander trennt, diese zwei Weltenlehre, gibt es so diese objektiven Fakten und die subjektiven Fakten. So unterscheiden wir in der Regel Dinge. In der Schule lernen wir die objektiven Fakten, in Naturwissenschaft und so weiter, aber die subjektiven Fakten, was wahr ist für dich, Ethik und so weiter, die werden nicht gelehrt, sondern da kommt so ein kleines Attribut davor, die glaubt man. So nach dem Motto, die kann man nicht begründen, die kann man nicht erforschen, die kann man nicht nachweisen, den kann man nicht auf den Grund gehen. Und deshalb hat man die voneinander getrennt. Und dieses Denken führt im Endeffekt dazu, dass man in zwei Welten lebt. Und zwar die Welt der Fakten, die Welt der Naturwissenschaft, die Welt der Arbeit vielleicht, die Welt des Jobs und auf der anderen Seite die fromme Welt. Und die haben dann relativ wenig miteinander zu tun. Und diese Trennung führt in eine absolut falsche Richtung. Deshalb haben viele Denker in dem letzten Jahrhundert darauf hingewiesen, hey, das muss wieder zusammenkommen. Bonhoeffer war so jemand, der dafür gekämpft hat. Francis Schaeffer war so jemand, der dafür gekämpft hat, dass dieses Zwei-Welten-Denken aufhört. Weil nämlich es so ist, Naturwissenschaft, Fakten ist nichts, was jenseits von Gott steht. Diese beiden Pole, die ich aufgezeigt habe, beides gehört dem einen Gott. Beides hat derselbe Gott geschaffen. Der Gott, an den ich glaube, das ist der Gott, der alles geschaffen hat, der alles erschaffen hat, der Naturgesetze ins Leben gerufen hat, damit die Welt funktionieren kann. Und wir können nicht das eine ohne das andere denken und das eine oder das andere erforschen. Beides gehört zusammen. Beides darf nicht voneinander getrennt werden. Die Welt und Christus, das sind nicht zwei Wirklichkeiten, die dann gegeneinander antreten. Was heißt es denn jetzt, missional zu leben? Was bedeutet das, um dieses Wort mal zu gebrauchen? Es gibt, glaube ich, noch so ein ähnliches Bild. Ich bin ein visueller Mensch. Mir hilft es, wenn ich das so mir veranschauliche. Es gibt diese zweite Grafik, wo es darum geht, ja, ich glaube, die kommt gleich. Ja, genau die. Es geht nicht darum, dass Christen zusammenkommen und nur in die Bibel gucken und quasi den Blick von ihrem Umfeld her weglenken, sondern dass durch den Glauben an Gott, du dafür ausgerüstet wirst, dich umzudrehen und nach vorne zu gucken, nach außen zu gucken und dass sich der Glaube auswirkt nach draußen. Deshalb die Aussage, du bist ein priesterlicher Apostel in der Welt, das ist unsere Sendung. Und das ist der letzte Teil, wie sieht denn das praktisch aus, wie geht denn das, Gott zu bezeugen? Das ist der Teil C jetzt, was heißt es, missional zu leben? Durch deinen christusähnlichen Charakter bist du Gottes Apostel für die Welt. Deine Integrität, deine ethischen Werte, deine Prioritäten, sie spiegeln in der Welt wieder, wie Gott ist. Und da brauchst du gar nicht viel dafür tun, da musst du dich nicht anstrengen. Du bist es, das ist in deinem Wesen drin, das ist in deinem Herzen verankert. Und der zweite Punkt ist, du bist ein priesterlicher Apostel für die Welt, wo du bist. Wenn Gott dich in ein anderes Land ruft, um dort Menschen zu dienen, um dort ihm zu dienen, dann geh. Aber die Tatsache ist, dass jeder immer dort ein Apostel ist, wo er ist. Wo du bist, bist du Gottes Apostel. Wir sind Gottes Apostel für unsere Stadt. Du bist Gottes Apostel für deine Firma. Du bist Gottes Apostel für deinen Freundeskreis. Du bist Gottes Apostel für deine Freunde, für deine Familie. Du bist da, um für sie Gutes zu tun, um zu beten, um hinter ihnen zu stehen, um das zu repräsentieren, um das reinzutragen, wer Gott ist, was Gott ist. Wir sind Gottes Apostel für unsere Nachbarn. Durch die Gastfreundschaft, durch deine Gutherzigkeit, durch dein freundliches Begrüßen, wenn es vielleicht nicht beantwortet ist, bist du Gottes Apostel. Da trägst du seine Liebe, seine Zuwendung zu Menschen rein. Vielleicht bist du der Erste, der die Person vor deiner Haustür an dem Tag freundlich grüßt. Vielleicht bist du der Einzige an diesem Tag oder die Einzige, die sie freundlich ansieht. Vielleicht bist du die Einzige, die ihr ein Lächeln schenkt. Vielleicht ist das genau, was sie braucht, damit sie spürt, hey, es gibt was Gutes in der Welt. So bist du Gottes Apostel, wo du bist. Da musst du gar nicht weit weggehen. Wenn Gott dich ruft, natürlich. Aber wo du bist, bist du Gottes Apostel. Und du lässt Menschen wissen, dadurch, sogar nonverbal, dass Gott sie in seiner Liebe ruft, dass sie willkommen sind. Dazu brauchst du gar keine Worte machen. Menschen spüren das. Wenn du für Menschen einladend bist von deinem Wesen her, spüren sie das, dass du einen Platz hast, dass es Gott gibt, der gut ist. Und das drücken wir auf natürliche Weise aus durch unseren Charakter, durch Worte, durch liebevolle Taten. Und du tust, was du tust als priesterlicher Apostel. Dein Handeln hat eine Vollmacht. Dein Handeln bringt etwas zum Ausdruck. Das betrifft unseren Beruf, das betrifft unseren Alltag. Dein Beruf ist deine Berufung. Wenn Gott dich woanders hinberuft, jawohl, aber das, wo du jetzt drinsteckst, das ist deine Berufung, von Gott gegeben. Und damit ist es kein Selbstzweck, damit dient es nicht nur dir, sondern es ist das Werkzeug, was Gott dir gegeben hat, um die Berufung zu leben. Du bist Apostel für deinen Arbeitsplatz. Dort ist sozusagen dein missionales Umfeld, wo Gott dich gebrauchen möchte, in das Gott dich berufen hat. Und das wirkt sich aus auf Vorgesetzte, auf Kollegen, auf Mitarbeiter, auf dein Team, auf Patienten. Durch deinen Charakter, durch deine Taten, durch deine Herangehensweise, durch deine Lebenseinstellung, indem du etwas von dir preisgibst, wie du bist, wie du denkst. Und es bezieht sich auch auf den Auftrag Jesu, unsere Nächsten wie uns selbst zu lieben, wie wir es ganz am Anfang in der Bibelstelle hatten, Matthäus 22. Indem wir Menschen in Not dienen, indem du Gebet anbietest, kann ich für dich beten. Ich habe auf diese Frage noch keine Ablehnung bekommen, wenn ich gefragt habe, kann ich für dich beten? Jemand schätzt es, wenn er Zuwendung bekommt, wenn jemand sich öffnet. Du tust, was du tust, als priesterlicher Apostel. Und egal, was das ist, ob das Hausaufgabenhilfe ist, ob du dich um Benachteiligte kümmerst, ob du deinen Nachbarn hilfst, du tust es als priesterlicher Apostel. Und du merkst es an der Stelle, wenn du dich nicht erst aufraffen musst, sondern wenn du merkst, hey, hier ist mein Herz betroffen. Hier merke ich, hier tue ich etwas von Herzen und du musst gar nicht darüber nachdenken, ob du etwas tust. Und vielleicht ist es so selbstverständlich für dich, dass du das tust. Und da wirkt Gott. Und das merken andere Menschen, die werden dir das spiegeln. Manchmal zweifelst du, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Vielleicht ringst du dich in dem Moment durch, es zu tun. Vielleicht denkst du in dem Moment erstmal, Moment, ist ja seltsam. Mir ging es diese Woche an einer Stelle so. Und hinterher sagt mir jemand, boah, weißt du was, du hast mir so einen riesen Gefallen getan. Du hast jetzt echt, in Anführungsstrichen, Punkte im Himmel gesammelt in diesem Moment. Ich bin so happy und ich habe vorher noch gezweifelt, na komm, nee, das ist jetzt nicht dein Job, das musst du jetzt nicht machen, das ist überhaupt nicht dein Ding. Und in dem Moment merke ich, wow, durch das, was ich tue, bin ich priesterlicher Apostel, weil ich Gottes Liebe, sein Wesen zum Vorschein bringe. Und das tust du in deiner Familie, das tust du in deinem Freundeskreis. Und es gibt eine Personengruppe, die wir heute feiern, die das permanent tun als Mütter. Gibt ja nicht nur leibliche Mütter, es gibt Mütterfiguren, Frauen, an denen sich andere orientieren, die eine mütterliche Art haben, die Leute in ihrem Leben willkommen heißen, die sich um sie kümmern, die den Arm um sie legen und die einfach sagen, hey, schön, dass du da bist. Ich vertrete ja die These, dass man nicht erst Mutter ist, wenn man Mutter ist, sondern es beginnt schon vorher. Viele große Schwestern sind schon Mütter, bevor sie leibliche Mütter geworden sind. Sie schuckeln Kinder, sie kümmern sich um andere und sie sind so in diese Mütterrolle reingekommen oder sie kümmern sich um Freundinnen, kümmern sich um das Wohlbefinden von anderen und man merkt, wow, da kommt echt so eine mütterliche Seite Gottes zum Vorschein. Noch bevor sie überhaupt leibliche Mutter sind. Deshalb bin ich ja dafür, dass man Muttertag nicht nur die leiblichen Mütter feiert, sondern alle Frauen, die so eine Mütterrolle einnehmen. Das sind in der Regel alle Frauen. Alle Frauen sind Mütter für jemand anderes. Und sie bringen das zum Ausdruck. Durch das, was sie tun. Manchmal ist es so, dass uns dafür der Blick fehlt. Dass wir so in unseren Aufgaben drin sind, dass wir unsere Berufung dahinter gar nicht wahrnehmen, nämlich die Berufung, priesterlicher Apostel zu sein. Und vielleicht hilft es manchmal, dass wir merken, hey, ich muss gar nichts zusätzlich tun in dieser Berufung, sondern einfach dieses Bewusstsein haben, hey, das, was ich tue, was sich für mich langweilig anfühlt, was sich manchmal lästig anfühlt, was mir manchmal schwer fällt, das ist das, wo Gott mich reingesandt hat und will, wo er mich gebrauchen möchte. Das ist seine Berufung für mich. Da bin ich sein Apostel. Da bringe ich etwas von seinem Wesen in die Lebenswelt einer anderen Person. Egal, ob das Freunde sind, egal, ob das Nachbarn sind, egal, ob das deine Kollegen sind, ob das deine Familie ist. Du bringst etwas von Gottes Lebenswelt in sie herein. Und deshalb möchte ich euch heute einfach einladen, Augen aufzumachen. Für das, wo er Gottes Lebenswelt für jemand reinbringt. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass du zusätzlich etwas tust, eine besondere Tat bringst oder jetzt ein Muttertagsgeschenk kaufst. Und nein, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass du das, was du tust, in der Überzeugung tust, Gott ist mit mir. Manchmal muss das zum Ausdruck gebracht werden. Manchmal muss es ermutigt werden, hey, das, was du tust, das ist von Gott gesandt. Das wollen wir auch tun. Wir wollen euch als Mütter das zusprechen und sagen, hey, das, was ihr tut, das tut ihr in der Berufung Gottes. Ich glaube, die Mavuno Kids haben da was vorbereitet. Die kommen jetzt gerade rein da hinten. Und wir wollen das für euch Frauen zum Ausdruck bringen. Das, was ihr tut das in der Berufung Gottes. Ganz egal, ob ihr leibliche Kinder habt oder ob ihr für andere so eine Mutterrolle seid. Wir wollen einfach das Mütterliche stärken, weil wir sagen, das Mütterliche ist eine Seite Gottes. Lass dir das durch die Blume, durch die Rose zusprechen. Du bist Gottes Apostel. Du bist von Gott gesandt. Gott tut etwas durch dich. Und die Rose soll eine Erinnerung sein, dass du von Gott gesandt bist. Das soll eine Zusicherung sein. Du bist Gottes Apostel. Sorry für die Männer, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Aber ich weiß, Blumen und Männer ist nicht so das, wo ich sagen kann, damit würde ich eure Herzen voll erobern. Schraubendreher, Akkuschrauber, was auch immer, ja. Nein. Aber es soll die Zusicherung sein, du bist Gottes Apostel. Und du wirst es kaum schaffen, dich aus der Familie Gottes heraus zu katapultieren. Wenn dein Herz drin ist, wird Gott dich auch nicht rausschmeißen. Gott lässt dich in seiner Familie drin. Du bist dabei. Und auch Sünde, wenn du den Eindruck hast, hey, ich bin Versage hier auf ganzer Linie. Es kann dich nicht rauskatapultieren. Und wenn du den Eindruck hast, ich bleibe hinter meinen Erwartungen zurück und auch den Eindruck hast, ich bleibe voll hinter Gottes Erwartungen zurück. Du bist Gottes Apostel. Das bleibt dabei. Vielleicht bist du nicht der Wirkungsvollste. Und das wird keiner sein. Wir bleiben alle hinter Erwartungen zurück. Aber du bist Gottes Apostel. Von dieser Berufung wird dich nichts trennen. Auch wenn du den Eindruck hast, ich bin am falschen Ort. Es trennt dich nicht von der Berufung. Sie ist dein Leben. Und wenn du gerade Großes mit Gott vorhast, dann lass dir das als Ermutigung sein und als Beflügelung. Du bist Gottes Apostel. Damit kannst du Risiken eingehen mit dieser Zusicherung, dass Gott da ist, dass du sein Apostel bist. Kannst du Risiken eingehen? Kannst du Schritte eingehen? Wenn du dir nicht sicher bist, was der nächste Schritt ist, Gott ist für dich da. Und lass dir bewusst machen, ich bin hierhin von Gott gesandt. Wenn du vielleicht gezweifelt hast, diese Woche gezweifelt hast, letzte Woche gezweifelt hast, du bist von Gott hierhin gesandt, du lebst dort. Wenn es nicht so wäre, hätte es Gott dir klar gemacht. Und bis es soweit ist, bist du dahin von Gott gesandt. Vielleicht ist es auch ein Platz, wo du Schuld bekennen kannst und wo du sagst, hey, ich habe hinter meinen Überzeugungen überlebt, ich will da nicht einfach drüber hinweggehen, sondern ich will es ausdrücken und will sagen, Jesus, es tut mir leid. Vielleicht ist es auch ein Ort, wenn wir nachher singen, als Abschluss singen, dass du selbst für dich betest und Dinge zum Ausdruck bringst und sagst, Jesus, ich möchte das nicht. Ich muss Dinge mit dir bereinigen. Vielleicht sagst du, ich brauche ein Gebet, dann ist nach dem Gottesdienst genauso Gelegenheit. Sprich mich an, sprich jemanden an, den du vertraust. Aber bring die Sachen mit Gott ins Reine. Und ich will das Bewusstsein schaffen, dass du nicht mehr tun musst, sondern dass du es in der richtigen Überzeugung tust. Du tust genug. Die meisten von uns, wahrscheinlich sogar alle, ihr tut genug. Ihr macht genug. Ihr müsst nicht noch jetzt zusätzlich aufladen, jetzt muss ich auch noch Apostel sein, als Punkt 14 meiner Agenda. Oder man kann es euch auch wunderbar unterjubeln, ja, das ist das, was sich überall durchzieht. Nein, du tust genug. Tu es in der Überzeugung, dass du Apostel von Gott bist, dass du von Gott gesandt bist. Wenn sich dein Herz nach Gott ausstreckt, dann sagt Gott auch, du bist an der richtigen Stelle. Du machst das, was ich tue. Wie sieht's aus mit deinem Dach? Ist dein Dach? Hast du den Eindruck, mein Dach ist dicht? Oder ich habe hier ein paar Dachziegel, die sind einfach kaputt gegangen. Da hat mal ein großer Hagel drauf gedroschen. Da muss was repariert werden. dann ist vielleicht heute die Gelegenheit dazu, das Dach auszubessern und zu sagen, okay, ich möchte den Dachstuhl wieder richten. Bei manchen alten Häusern muss ein Dachstuhl gerichtet werden. Muss man sagen, okay, der hat sich in eine Seite geneigt, den müssen wir wieder gerade ziehen. Es gibt oder gab Zimmermänner, die machen das. Dachstühle wieder richten. Heute wird häufig das Ding abgerissen und neuer gebaut. Das ist schade, das kann man nämlich mit Menschen nicht machen. So ein Dachstuhl kann gerichtet werden. Da ist immer Hoffnung da. Da ist immer Kraft da. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen und zum Abschluss mit uns zu singen. Und das Besondere ist Hebräer 3, Vers 6. Vielleicht können wir in der Präsentation den Bibeltext nochmal haben. Den letzten Vers möchte ich euch noch zusagen. Die Kraft für die Sendung, die kommt von Christus. Die Kraft für die Sendung, die kommt nicht aus dir selbst raus. Die Kraft für das Apostelsein, die kommt aus Christus, aus der Hoffnung. Hebräer 3, Vers 6. Wenn du an der Hoffnung festhältst, stolz an der Hoffnung festhältst, dort kommt die Kraft her. Sie liegt nicht in dir selbst und du musst auch nicht das Gefühl haben, ich muss die Kraft in mir produzieren. Christus erweist seine Treue als Sohn und damit als Herr über das Haus Gottes. Und dieses Haus sind wir, wenn wir voll Zuversicht und Stolz an der Hoffnung festhalten, bis wir am Ziel sind. Amen.